Was?
Was ist denn da los?
Was ist da los?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Auch diese Woche wieder mit dem müden Simon.
Also müde bin ich gar nicht, Lukas, aber schön auch dich zu sehen.
Ja, also diesmal hast du auch nicht so eine tiefe, bärtige Stimme. Der Kermit ist zurück.
Der Kermit ist wieder da. Bin auch schon ganz grün. Lukas, wie war denn deine Woche bis hier?
Meine Woche war ganz gut. Ich habe jetzt ja gerade diese Phase vor dem Examen, wo man so alles nochmal versucht, sich einen Überblick zu verschaffen, was man alles wissen wollte und sollte und nachliest. Ich muss zugeben, ich muss noch ein bisschen lesen, um das Pensum einzuholen, das ich gerade haben möchte.
Dein hohes Arbeitspensum ist auch der Grund, warum wir tatsächlich manchmal jetzt später aufgetaucht sind, ne? Vielleicht hat es der eine oder andere Hörer gar nicht mitbekommen, aber das ist gar nicht schlimm. Du bist unglaublich fleißig, theologisch in der Arbeit, und da muss die andere theologische Arbeit ja auch mal liegen bleiben, denn das ist aber ja auch sehr anspruchsvoll.
Man muss es ja ein bisschen miteinander koordinieren, so ist das ja. Genau, also ich wäre gerne ein bisschen weiter, als ich jetzt gerade bin, das gehört dazu. Irgendwie muss alles unter Dach und Fach gebracht werden. Aber eigentlich finde ich es cool, weil die Zeit ist ja gut genutzte Zeit. Das, was ich lerne, ist ja hilfreich. Gut, dass wir den Cast haben auch, weil das erdet dann auch noch manchmal, ne? Also das eine ist ja, viel Wissen zu haben und sich Sachen gut herleiten zu können. Das andere ist ja, das Wissen aber auch noch zuspitzen zu können auf die Sachen, wo es wirklich drauf ankommt, ne? Und nicht einfach nur ein bisschen was vom Pferd zu erzählen, so, ne? Theologisch.
Der Berliner holt dich quasi aus dem Hamburger Elfenbeinturm da raus, oder was?
Naja, du bringst einfach ständig Kommentare, die so unhaltbar sind, dass man sehr elementar darauf eingehen muss.
Ja, Halleluja. Danke.
Also eigentlich wollte ich ein Lob und einen Dank dir gegenüber aussprechen, aber du hast es gerade selber zum Gegenteil verkehrt.
Ja,
womit
auch
ich
das
dich offiziell gedisst hätte.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass heute noch ein qualitativer 10-Punkte-Disc kommt, heute.
Mal gucken. Ja. Die 5-Punkt-Herz-Explosionstechnik, wie war das,
Kill Bill? 5-Druck. Okay.
Ja, schön. 5-Punkt, genau.
Ich muss da kurz ja mal sagen, ja, bei Kill Bill. Ich habe tatsächlich ja 3 Filme darauf gewartet, einen explodierenden Torso zu sehen. Also dieser Tarantino hat mit meiner Erwartung gespielt und hat sie komplett
enttäuscht. Es hat funktioniert. Bei Simon Ballo hat es funktioniert. Wie schön. Ach ja. Glückwunsch an Quentin Tarantino. Er hat dich aufs Glatteis geführt. Wer kann das sonst von sich behaupten?
Das stimmt. Ja, also ich muss ja sagen, Tarantino ist wirklich mein Lieblingsregisseur. Ich würde sagen, überhaupt, ja, neben James Cameron, also den kann ich auch, da kann ich auch ganzen Tag Filme gucken. Aber das ist auf einer ganz anderen Weise. Ja, aber man muss ja Tarantino lassen, der produziert ja immer noch analog. Das machen ja viele andere nicht. Die produzieren digital und dadurch ist ja der Filmschnitt und die Formatqualität völlig anders. Aber das führt jetzt zu weit, da könnte ich ja jetzt quasi ein ganzes Referat drüber führen, warum analoger Film so schön ist.
Ja.
Digital ist auch ganz toll. Aber
ja, wie gesagt, also man muss dann ja auch das Wissen, dass man hat, irgendwie auf eine sinnvolle Pointe bringen können, die irgendetwas mit dem, worüber man redet, zu tun hat.
Ja. Zum Beispiel auf die Pointe, was hat der analoge Film mit Jesus zu tun?
Schreibt ihr eigentlich in der Bibelschule über solche Themen eure Abschlussarbeiten?
Warum werde ich eigentlich immer dafür gedisst? Also ist ja keine Bibelschule, ne? Wir sind eine theologische Freie Hochschule aus der Schweiz.
Und das spricht man mit E ganz deutlich aus. Theologische, wie in der 3. Klasse, wenn man einen Vortrag halten muss. So das Gedicht. Ja. Der Erlkönig.
Von Johann Wolfgang von Goethe.
Johann Wolfgang von Goethe.
Goethe. Oh, ich krieg hier einen Anruf rein. Das ist ja irritierend.
Okay, jetzt live im Studio.
Nein, ich gehe jetzt nicht ran.
Wer ist denn?
Das sind Freunde.
Mehrere gleich.
Ja, also wenn ihr das jetzt hier hört,
Freunde, wenn ihr das hier hört, dann
wisst ihr, warum ich euch weggedrückt habe.
Freunde,
ich war gerade in der Aufnahme.
Wisst ihr Bescheid? Wenn da irgendwelche Freunde von Simon draußen sind, ne?
Wenn in der letzten Woche Freunde angerufen haben und einfach weggedrückt wurden, ohne dass sie zurückgerufen haben, das war der Grund. Es ist jetzt hier, um die Inversion komplett zu töten, 19.16 Uhr am Donnerstag.
Die Inversion komplett zu töten. Also manchmal sagt man auch Sachen in so einem Podcast, von denen man gar nicht weiß, woher die kamen, ne?
Merkt man warte,
beim Schneiden später.
Um zu gucken, ob die Botschaft ankommt, ich habe meine Wäsche bereits im Waschsalon gewaschen. Vielen Dank.
auch schön. Schön zeitversetztes Antworten statt einer WhatsApp-Sprachnachricht oder so.
Musst du den Cast hören? Tut mir leid.
Genau. Ja. Das ist doch eine super Standard-WhatsApp-Antwort. Hör den Cast.
Hör den Cast, dann weißt du, worum es geht. Was ist passiert?
Ja, genau. Bei mir gibt's am Handy immer so die Möglichkeit, so direkt zu drücken, irgendwie bitte SMS senden oder rufe zurück. Das wäre doch geil. Hör den Cast.
Ja. Oh, das könnte ich ja auch mal einstellen hier auf meinem Handy. Mache ich nächste Mal. Aber vielleicht, um diese Wasserrohrnummer nochmal aufzuklären. Ja, meine Waschmaschine ist, oder unsere Waschmaschine ist vor ein paar Tagen kaputt gegangen.
Ja, toll.
Ja, ist fantastisch. Wenn die so während des Waschgangs ausgeht, ja, so kein Strom. Ja, dann stehst du da oder sitzt da mit einer vollen Waschmaschine, voll nasser Kleidung und es ist alles furchtbar. Aber wir haben das gelöst. Also ich habe sie dann trockengelegt, langfristig, aufwendig. Und der Waschmaschinenmensch war heute da und meinte, ja, wird billiger als eine neue Maschine auf jeden Fall.
Super.
Ja. aber
hat er gesagt, ja?
Nee, er hat nicht ihm gesagt. Er meinte, ey, eine Bauknecht, echt schön. Dann werde ich so, ja, nur kaputt.
Ah. Ja. Oh Mann. Naja, ist ja so, hier im Norden ist ja so, wenn der Handwerker sagt, oha, dann ist noch was zu machen. Und er sagt, oha, 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 dann wird's richtig teuer.
Ja, oha, oha, ist einfach für jedes O, es ist quasi stellvertretend für eine Null. Ja.
Genau.
Wow, wow, wow. Ja, teuer. Und das Lustigste ist ja, ich habe ja hier mir gerade Notizen gemacht für den Cast. Ja.
Aha, du bist also vorbereitet?
Ja, ich bereite mich neuerdings ein bisschen mehr vor als gar nicht.
Neuerdings, ja. Meine Damen und Herren.
Ja. Ja, hört euch das an. Und das Witzige ist, der, als ich mir meinen Kugelschreiber da nehmen wollte, habe ich ihn nicht gefunden. Und das Witzige ist, der Waschmaschinenmensch hat vorhin mich um einen Kugelschreiber gebeten.
Aha, er hat ihn gezockt.
Für die Rechnung. Ja. Gut, ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja noch andere. Es war ein guter Kugelschreiber. Ich hoffe, wenn Sie das hören, ja, lieber Waschmaschinenmann. Sie haben meinen Segen für diesen Kugelschreiber.
Wenn der Waschmaschinenmann dich nochmal anruft, ne? Weißt du, welchen Knopf du drückst? Bitte Cast hören.
Richtig, hör den Cast.
Ja, schön, Simon. Das ist ein schöner Einblick in dein Leben.
Damit es auch was zu hören gibt in diesem Cast, lass uns doch zum Thema kommen.
Ja, finde ich eine gute Idee, Simon, den Bibeltext zu lesen. Dann mach das doch mal.
Ja, ich lese heute aus Markus 7, 24 bis 30.
Okay, wir sind alle sehr gespannt, kleiner Simon.
Ja, ich auch. Und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben, sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den Dämon aus ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie antwortete aber und sprach zu ihm, Herr, aber doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und der Dämon war ausgefahren.
Schicke Sache, wa?
Schwierig.
Ja, du leidest.
Darf ich dazu auch noch mal eine Anekdote erzählen?
Erzähl mal.
Ich habe ja damals, als ich Christ geworden bin, die Bibel ja intensiv gelesen und halt in der S-Bahn, das habe ich ja schon mal irgendwo erwähnt. Und tatsächlich ist da Folgendes, bei dieser Stelle hat sich zugetragen, als ich das gelesen habe. Und zwar las ich so, was Jesus gemacht hat. Und da hatte ich so leise in mich hinein, boah, du Spast.
Du hast Jesus also leise in dich hinein, also auch noch von Herzen als Spast bezeichnet.
Ja, da stand neben mir so ein Mann und wendet sich zu mir um und meint so, wie bitte?
Und du weißt ja, dass Jesus auch in anderen Menschen auftreten kann.
Und ich gucke ihn so an und mir so, oh nee, nicht sie, ich meine Jesus. Und in dem Moment ging so, ja, und in dem Moment geht so die S-Bahn-Tür auf, er klopft mir auf die Schulter und meint so, haben sie doch kapiert.
What? Das ist eine super gute Geschichte.
Ja, einer meiner großen Auftritte in der Öffentlichkeit.
Und wie legst du denn diese Aussage aus? Haben sie es auch kapiert?
So, ja, ich denke mal, der mochte Jesus auch nicht so dolle. Also in dem Moment. Also, du weißt schon, ich mag Jesus. Aber die Stelle ist für mich schon sehr grenzwertig.
Okay, schön. Also, es ist doch gut, dass die Bibel provoziert. Dann lassen wir uns mal ein bisschen provozieren.
Genau.
Jesus stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Ist mir wieder so eine schöne Erzählung, ja. Eben sitzt er gerade da noch oder liegt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, schön beim Abendessen. Dann hält er seine komische Rede da und sagt mal hier, unrein werdet ihr doch nicht, weil ihr euch nicht an so kultische Reinheitsgebote haltet, sondern weil ihr nicht in den Griff kriegt, das, was aus euch rausgeht, also das, was ihr sagt und das, was ihr mit anderen Leuten macht, reinzuhalten. Und chillt sich offensichtlich wieder hin. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten irgendwie jetzt voll out wären, sondern Jesus hat sich wieder hingelegt da und hat weiter mit denen gegessen, auch wenn alle ein bisschen gepisst waren wahrscheinlich. Ja, und irgendwann sagt er sich so, naja gut, jetzt ist mal Zeit, steht auf. Und dann geht er mal kurz ins Gebiet von Tyrus.
Ja, wie man denn so
macht. Was ich hier vorbereitet, Simon. Wahrscheinlich kannst du mir sagen, wo das ist.
Oh nö, das war mir eigentlich gar nicht so wichtig.
Oh.
Der V-Rettung.
Oh.
Ja, ich hab einen anderen Fokus. Aber Tyrus ist auf jeden Fall weiter weg von Galiläa.
Ach, ja, das muss man zu Tyrus wissen. Also Tyrus ist ein Gebiet nördlich von Galiläa.
Also was man vielleicht auch noch wissen könnte, was ich quasi heraus extrapoliere, ist, dass es auch einfach eine Gegend ist, wo er so ein bisschen erhofft hat, dass ihn da keiner kennt.
Ja.
Was ja naheliegend ist, auf dem folgenden Vers.
Ja, genau. Also Tyrus, das Gebiet von Tyrus, Tyrus ist ja eine Stadt, die am Mittelmeer liegt und Gebiet von Tyrus heißt also quasi in die Umgebung, so Metropolregion. Sagen wir mal Metropolregion.
Machen wir Potsdam. Ja, da wollte ich auch gerade sagen. Potsdam, der klassische Potsdam.
Potsdam, ja. Gut, das klassische Potsdam, Metropolregion Potsdam. Und das ist ja kein klassisches hebräisch geprägtes Gebiet, sondern eher so Griechengebiet, ja. Also die meisten Leute sprechen da auf jeden Fall Griechisch und nicht Aramäisch und wahrscheinlich wird es da auch Juden geben, aber es ist jetzt nicht so die Mehrheit und die sprechen dann auch Griechisch. Also Griechengebiet halt, nicht sein Volksgebiet.
Ja.
Und wie Jesus das so macht, denkt er sich, was stehe ich hier so doof auf der Straße rum? Ich gehe mal in ein Haus.
Ja, das ist auch schon wieder so sehr spannend. Also hat er das Haus besetzt? War das leer? Ja, auch wieder so ganz seltsam. Also ich habe das tatsächlich nie gelesen, ob es denn häufig Häuser gab, die so leer standen. Aber anhand der Architektur der damaligen Zeit kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Haus besonders lange gestanden hat, so es dann keiner gepflegt hat. Die Dinger waren ja ziemlicher Schrott in der Bauweise und sind ja eigentlich in der Regel zerfallen.
Wahrscheinlich war Jesus hier kein Hausbesetzer.
Hoffst du das?
Mir ist das egal. Wir haben den Anarchist der Antike, das finde ich schon vertretbar.
Ja.
Nee, also er ging in ein Haus und wollte es niemandem wissen lassen. Naja gut, also es geht schon darum, dass er sich irgendwie wahrscheinlich zurückziehen will, ne? Und er konnte doch nicht verborgen bleiben, also verborgen bleiben will er schon. Weiß nicht, gibt's Airbnb eigentlich in der Antike?
Also ich kann mir zumindest vorstellen, das ist ziemlich wahrscheinlich sogar. Wenn ich darüber nachdenke, ist es sogar deutlich wahrscheinlicher.
So ehrlich.
Naja.
Sicherlich.
Es gab halt garantiert viele reisende Leute. Und in dem Kontext, dass die Leute verreisen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Leute auch die Gastfreundschaft so oder so angeboten haben.
Ja, aber ich denke mal, so der ganze Haushalt wird selten verreist sein, ne? Naja, wir können es nicht genau klären. Es geht offensichtlich nicht darum, wem das Haus gehört. Ja, er geht nicht zu irgendwelchen Leuten, die irgendwie besonders famous sind. Zumindest interessiert es Markus hier herzlich wenig und sollte uns offensichtlich auch nicht so sehr interessieren. Aber es geht darum, dass er dorthin geht und vielleicht kennt er da ja sogar Leute. Jedenfalls möchte er da hingehen, um mal ein bisschen allein zu sein wahrscheinlich. Na, also was mit den Jüngern ist, steht hier nicht. Das ist zwar immer mal wieder so, das heißt, und er ging dahin und so weiter und die Jünger nicht immer mitgenannt sind, aber hier tauchen sie jetzt überhaupt nicht auf. Also wir wissen jetzt nicht, was die ganze Zeit tun.
Genau, in dieser Geschichte ist es auch undenkbar unwichtig. Aber was wir dann halt als nächstes sehen, da gibt es also diese eine Frau, die irgendwie von ihm hört, wahrscheinlich über so einen Geheimtipp. Und das ist auch nämlich ganz spannend, ne? Wir lesen das ja auch immer wieder. In der Regel kommen die Massen ja an, ja, mit allen Lahmen und Krüppeln, die es so in der Gegend gibt, diesmal nicht, ja, sondern die Frau kommt alleine zu Jesus hin. Es scheint also, dass er schon eigentlich mehr oder weniger Zeit für sich alleine hatte, im Kontext auch der anderen Tage, die er da verbracht hat, ja, von einem See zum anderen zu schippern und die Millionen rennen ihn um. Diesmal ist es nur eine einzige Frau. Ist ja fast schon Urlaub.
Genau. Und das ist ja das zweite Mal, dass er überhaupt in ein heidnisches Gebiet geht sozusagen. Also ein Gebiet, das nicht mit der Mehrheit der Bevölkerung jüdisch ist, ne, und nicht zu Israel direkt dazugehört.
Mhm.
Das Mal davor war ja die Sache in Gerasa mit dem rasenden Gerasener, dem braven Verrückten, wie wir ihn genannt haben. Ne? Da ist ein krasses Wunder passiert. Jetzt reist er hier viel weniger offensichtlich. Die Frau kriegt irgendwie den Geheimtipp, da ist dieser Rabbi Jesus. Also die Kunde von ihm ist schon bis nach Tyrus gedrungen, weil das ja eben nicht Galiläa ist, ne? Ist eben nicht da, wo die ganzen jüdischen Leute leben, die ihm dann immer in Volksmengen hinterherrennen, sondern es ist eigentlich ein Gebiet, in dem er als Jude eher ein Fremder ist.
Ja, genau. Und es gibt ja auch natürlich dann eben in den griechischen Gebieten weniger Bedarf nach einem Messias. Deswegen, selbst wenn die Leute wissen, wer er ja ist oder was er so macht, haut es die Leute weniger vom Hocker.
Ich glaube, sie haben schon Bock drauf auf Heilkunst und Wunder. Das ist ja schon sehr verbreitet in der Zeit. Wunderheiler gab es eine Menge. Und die Idee, dass Götter auf der Erde wie Menschen wandeln können, die ist ja durchaus im Griechischen verbreitet.
So wie Herkules zum Beispiel.
Mit Jesus verbinden sie das ja höchstwahrscheinlich noch nicht, aber es ist schon nicht unspannend, wenn jemand so einen Ruf hat, ne? Okay, also sie hört von ihm so wie jetzt jemand, der schon 1000 Ärzte aufgesucht hat und Kuren gesucht hat für sein Kind und merkt, nichts funktioniert. Und dann sagt jemand hier, kleiner Tipp, da ist übrigens gerade dieser Typ aus Galiläa rübergekommen, der soll irgendwie eine besondere Fähigkeit haben. Geh doch mal hin. Und dann läuft sie dahin. Sie hat ein Töchterlein, das einen unreinen Geist hatte. Ja, was heißt das denn eigentlich?
Ja, über unreine Geister haben wir ja immer wieder mal gesprochen. Wir haben beides eingeschlossen, also beide Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, dass es einfach psychologische Krankheit ist. Oder
psychische Krankheit meinst du?
Was?
Psychische Krankheit meinst du?
Ja, was habe ich gesagt?
Psychologische Krankheit. Psychologische Krankheiten haben Psychologen, die zu viel gelernt haben.
Ich zum Beispiel. Ja. Oder so eine Nervenkrankheit. Aber eben auch, dass tatsächlich es sich übernatürlichen Geist in irgendeiner Form handelt, der diese Frau, dieses Mädchen in irgendeiner Weise plagt. Und es ist auch in dieser Geschichte gar nicht so wichtig, was da jetzt spezifisch dieses Töchterlein hat. Sonst wird es ja auch häufig beschrieben.
Genau, das steht hier auf jeden Fall nicht im Zentrum. Ne? Aber was ich interessant finde, ist schon die Formulierung unreiner Geist. Später kommt noch der Dämon. Ja, aber unreiner Geist, haben wir ja schon häufiger über Reinheit gesprochen, ne? Unreines und Reines, also Gott und Unreines können eigentlich nicht zusammen sein. Also heißt es erstmal, es ist ein Geist, der nicht von Gott ist. Oder es ist ein, ja, vielleicht, also ne, kann man auch psychisch oder psychologisch verstehen, dass es sich einfach auf das Denken bezieht, dass das eben nicht Gott entspricht und irgendwie sich wahrscheinlich äußert in bestimmten Taten, die das Kind macht. Okay, jetzt kommt sie an und das Erste, was sie macht, ist, zu seinen Füßen zu fallen. Also sie ist schon ziemlich desperate, oder?
Sie ist einmal das und natürlich, wir sind halt auch, also stellt sich ja dann heraus, sie ist ja eine Griechin. So. Und das ist ja auch, ne, wenn er nun mal so ein crazy Typ ist, dann will sie ihn natürlich auch würdigen. Oder sie ist ziemlich desperate, das möchte ich gar nicht verneinen. Aber die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, ja, die Leute fallen zu Füßen, das machen sie auch eher, das ist heute eher so unüblich. Ich würde sagen, heute reicht man die Hand und sagt, Sie, Herr, danke,
Herr. Super, Simon. Ja, gut übersetzt und unsere Zeit, danke.
Ja, genau, also das finde ich okay, dass es zu Füßen fällt, ja.
Mhm, so, ist in Ordnung.
Ja, finde ich jetzt auch nicht so crazy. Schon desperate, ja, aber ich bin ja auch immer desperate, wenn ich irgendwo hingehe und jemanden um Hilfe bitte.
Okay.
Ja, aber was total spannend ist, und da muss man sich ja auch in die Leser der damaligen Zeit versetzen, Jesus begegnet jetzt wirklich einer nicht-jüdischen Frau. Und zwar einer, die selber ja nichts hat und um Hilfe bittet. Und das ist halt total wichtig, wenn man sich in die antike Geschichte zurückversetzt, für die Leser, die ja quasi hier Markus lesen, das sind ja dann eben schon Griechen, ist das eine total geile Sache, zu sehen, dass Jesus auch wirklich selber persönlich einen Heiden angesehen hat. Und da entsteht auch das erste Mal, also im Markus-Evangelium, ein theologischer Punkt, den man wirklich, da kann man sich drüber zerreißen, aber der halt aussagt, ja, Jesus hatte Kontakt mit Nichtjuden, die ihn um Hilfe bitten als Nichtjuden und er reagiert darauf. Und der hat die Leute angeguckt und das ist total krass, weil es ist für den griechischen Leser eine ganz enge Verbindung plötzlich, die da hergestellt wird und eben auch eine theologische Nähe, die da plötzlich geschaffen wird zu allen Nichtjuden.
Ja, das ist krass. Also die Zuwendung jetzt auch an die Leute, die jetzt eigentlich nicht zum Volk von Jesus gehören, steht ja hier im Vordergrund, wie du sagst.
Mhm.
Also das ist erstmal eine Sache, die ja immer wieder in der Geschichte des christlichen Glaubens völlig ausgeblendet wurde, dass das was Besonderes ist, dass Jesus sich auch mit Nichtjuden beschäftigt. Ja, eigentlich ist ja Jesus für die Juden gekommen und ist mit denen zusammen. Und man hat immer wieder in Judenverfolgung das völlig abgeblendet und gesagt, Jesus ist was Neues und hat das Christentum mit Jesus begründet und gesagt, das ist besser als das, was vorher war. Und für Jesus muss man erstmal festhalten, er ist da ganz anders mit umgegangen, ne? Für ihn war es nicht selbstverständlich, was Neues zu machen, sondern eigentlich selbstverständlich für die mit Juden da zu sein. Es gibt noch andere Hypothesen, die damit zusammenhängen, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber.
Genau, aber da gehen wir mal weiter in den Text, um das anzugehen, ja, genau.
Genau, sie bittet ihn, dass er den Dämon austreibt und dann spricht Jesus.
Ja, und das ja übrigens, also das Folgende, was halt Jesus sagt, das hat mich damals dazu bewogen, du Spast zu sagen. Also den jungen Simon, der da sehr unbedarft dran gegangen
genau, ist. Genau, der hat sich schon sehr weiterentwickelt.
Gott, ey, ich kann es selber nicht glauben. Gut, ne, lass doch zuvor die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehmen und werfe es vor die Hunde. Ja, erstmal sitzt du ja so da und man stockt dann so und denkst, hä, was? Kinder, Hunde, bist du dumm?
Ja,
so,
genau.
Die hat dich jetzt gerade um einen Dämon gebeten. So, und aber deswegen habe ich ja nicht Spaß gesagt, da würde ich ja nur sagen, er ist dumm, aber dann ist mir halt aufgegangen, was er eigentlich sagen will, relativ schnell, dass hier die Kinder das Volk Israel ist oder die Juden
ja.
Und die Hunde alle anderen.
Ja, schön, alle mal gedisst, ja, also jeden ja, einmal richtig. Kurz als Hund bezeichnet. Ich weiß nicht, ob es im semitischen Sprachraum noch irgendwas gibt, was noch eine krassere Beleidigung ist als Hund, aber gut.
Ja, Hunde sind tatsächlich, also zumindest merke ich das hier in Berlin immer bei Arabern, also geflüchteten Syrern, ja, die so ein bisschen Angst vor Hunden haben. Und ich habe mal dann einen gefragt, was ist denn da los? Und die meinten, ja, Hunde, die sind bei uns eigentlich nicht so beliebt. Mhm. Da denkt man, also es gibt so da die Sage, dass Hunde Dämonen in sich tragen. Mhm. Ja, es ist irgendwie nicht so geil.
Ja.
Ja, und da haut er dann so einen raus. Und das ist irgendwie krass. Aber was es natürlich auch sagt, ist, er ist auch für Hunde da, denn erstmal die Kinder, dann die Hunde. Das heißt, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass die Hunde auch was zu fressen kriegen. Und das ist ja auch wichtig. Also auch wieder etwas, was man schnell mal übersieht. Was mich halt daran gestört hat, und ist ja wahrscheinlich der offensichtlichste, warum macht er das? Was ist denn da los? Warum nennt er die denn Hunde?
Warum disst er die denn so krass?
Ja. Machst du jetzt einen Schulterzucken? Ich hätte nämlich eine Erklärung.
Okay, wenn es dir hilft für deine Argumentation, zucke ich jetzt mit den Schultern. Achtung.
Ohne Scheiß.
Zuck.
Ich hätte schwören können, ich habe einen Schulterzucken gesehen, aber du kannst natürlich auch gerne einfach reden.
Nö, also ich habe jetzt ja gezuckt.
So. Also gut, so geil ist es jetzt auch nicht. Jetzt ist ja natürlich die Erwartungshaltung extrem, ne? Also was ich mir so Folgendes gedacht habe ist, also es ist ja in eine Zeit geschrieben, die ist nicht mehr die klassische Antike, die man da so vor Augen hat. Was ich vermutet habe, als ich so das gelesen habe, der Hund war zumindest im Römischen Reich schon ein relevantes Tier, auch im Haushalt. Also der war schon zur Müllvernichtung da. Also wenn Essen irgendwie dann übrig war, dann hat es der Hund
bekommen. Statt Staubsauger quasi.
Statt Staubsauger. Ja. Aber der Hund war ja gleichzeitig auch, wie üblich, eben auch so ein Weggefährte für die Römer. War das ja auch, also schon irgendwie ein Haustier, das halt auch den Haushalt beschützt hat und so weiter. Ein Hund gehört dazu. Also was das, damit will ich sagen, ein Hund gehört schon wirklich dazu, zur Familie. So, der war natürlich auch ein Spielgefährte für die Kinder und so. Und deswegen ist es, die Kinder, und deswegen ist es halt irgendwie schon nicht ganz so hart, wenn man zumindest diesen Gedanken mal hat, was dann mit Hunden gemeint ist. Und zwar einfach, ja, die später drankommen und die dabei sind und die vollwertig sind, aber halt schon irgendwie unterrangig.
Naja, also, wenn
aber ist immer noch schwer für mich, trotzdem.
Naja, also überlegen wir uns das nochmal. Ja, da kommt jetzt irgendwie so eine Griechin als Frau. Offensichtlich ist sie alleine mit einem Mann, was eh schon irgendwie problematisch ist. Dann ist der Mann auch noch ein jüdischer Rabbi. Ja, also ist ja noch kein Rabbiner in dem Sinne, wie sich das später entwickelt hat, ne? Aber hat schon eine gewisse Würde. Und dann drängt sie ihn, ja, und sagt jetzt komm mit und mach eine Austreibung. Sie bricht einfach so die gesellschaftlichen Konventionen, ja, und überschreitet eine Grenze. Und Jesus antwortet ihr eigentlich in gewisser Weise erstmal angemessen, indem er sie an ihren Platz verweist, ja. Da denken wir dann wahrscheinlich erstmal, naja, aber Jesus kann doch wohl nicht so sein, ja. Ja, wenn jeder andere so reagiert, okay, kann man sagen, ist doof, aber ja, aber Jesus doch nicht. Ja, aber Jesus kann auch so, ne? Das würde ich erstmal festhalten.
Ja, ja.
So, und ich würde sagen, es ist so ein bisschen playful, so ein bisschen spielerisch dieses Gespräch, ne? Ich glaube, Jesus sieht der Frau in die Augen und kennt ihr Herz, ja, weiß, wie sie drauf ist und weiß, dass sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, ne? Weil das ist ja durchaus eine starke Frau hier, die hier auftaucht, ja? Die lässt sich nicht einfach nur sagen, nee, heute wird nicht geheilt, ja, und dann geht sie wieder, sondern sie lässt sich aufs Argumentieren ein. Und Jesus macht ja mit seiner Aussage erstmal klar, also es gibt Leute, für die ich gekommen bin, die Kinder, denen soll das Brot gegeben werden. Brot parallelisiert er jetzt ja quasi mit sich und seinem Wirken. müssen wir jetzt ja nicht ganz krass jetzt metaphorisch und in der Traditionsgeschichte des Begriffs im geistlichen Sinne deuten. Das könnte man machen, aber damit würden wir deutlich diese Session hier sprengen. Und er paralysiert knallhart ja die Heiden schon mit den Hunden. So, und sagt also, er hat einen Auftrag, und zwar für das Volk. Und dann macht sie ja diesen Move und sagt, ja, aber doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Ist auch ein doofes Wort, ne? Brosamen.
Der Brosamen.
Der Brosamen. Also meinst du quasi, dass man, das klingt aber auch komisch. Also Brotkrumen, ja? Brotkrumen. Ja,
das ist dämlich.
So, doch essen sie von den Brotkrumen der Kinder. Also ja. Sie sagt quasi, das stimmt doch gar nicht, dass es nur ein bestimmtes Maß gibt und dass es dann irgendwann alle, es fällt doch immer was daneben. Ja, auch wenn du nur für die Juden gekommen bist, für das Volk Israel, dann ist es doch kein großes Ding, auch noch den anderen ein bisschen zu helfen. Und das ist ja quasi das Argument, oder?
Ja, und das Geile ist ja, dann sagt er ja, oh, ja, um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner doch Tochter geil, ausgefahren. Oder? Da passieren also zwei, ich meine, die hat ihn überzeugt. Ja. Ich meine, die hat ihn wirklich, also Jesus steht so da, er kratzt sich da an seinem Bart und denkt sich so, oh, also hat sie recht.
Ja.
Und was er dann auch noch macht, ist so eine Fernaustreibung, ja? Das ist auch so spannend. Ja, weiß gar nicht, ich habe mich so gefragt, ist das schon mal passiert, dass er eine Fernaustreibung gemacht hat?
Im Markus-Evangelium?
Mhm. Bin mir nicht sicher.
Nee, ich glaube, wir hatten noch keine.
Ja, eben. Und das ist halt auch sehr spannend, weil damit macht er schon wieder mal was Neues.
Er spart sich Zeit und hofft wahrscheinlich, dann ein bisschen chillen zu können.
Ja, wahrscheinlich. So, weißt du, sonst immer den heftigen Auftritt und so, ja, okay, Mädel, mach gut, ja. Auf jeden Fall, das ist krass. Also es bedeutet ja, wenn man das so sehen möchte, dass sich ja Jesus hier, wenn er sich überzeugen lässt, quasi nachdenken muss und in seinem Denkprozess einen neuen Gedanken entwickelt. Obwohl er doch allmächtig ist, obwohl er doch alles weiß. Der Jesus.
Aber was ist denn deine Vorstellung? Also stellst du dir jetzt, und ich provoziere jetzt auch, ja, ich mache jetzt Jesus nach. Oh nein, das ist völlig daneben. Also, stellst du dir das denn so vor, wenn du betest, ja? Dass du Gott etwas völlig Überflüssiges sagst, weil er das eh schon weiß? Oder meinst du, dass Gott auch dann denkt, ach ja, stimmt ja, der Simon hat ja schon recht mit dem, was er sagt. No, lass mal drüber nachdenken.
Habe ich noch gar nicht bedacht in den letzten 3,5 Milliarden Jahren.
Genau.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Klar, wie stelle ich mir das vor? Und ich finde, da muss man sich einfach die Frage stellen, was man glaubt, was Jesus dann ist. Ich weiß gar nicht, wie viel wir darüber mal gesprochen haben, immer wieder bestimmt, aber das war ja auch lange immer wieder die Diskussion in den ersten Jahrhunderten von den Christen. So, was war denn Jesus? Und da gab es ja dann alle möglichen Glaubensrichtungen, die man dann auch als Sekten abgetan hat. Und da gab es halt auch ein paar, die gesagt haben, ja, Jesus, nee, der ist nicht auf die Welt gekommen, der ist auch nie richtig gestorben, weil es halt Gott, der kann ja nicht leiblich sein. Man hat dann gesagt so, ja, der Jesus, der ist nur so als Erscheinungsbild aufgetaucht, ja, eher so ein Geistwesen-Ding.
Ja, so eine Fleischhülle hatte der, finde ich ein schönes Wort,
ja, irgendwie,
Fleischhülle.
Ja, genau, innen drin, aber nur geistlich und so, und deswegen war auch nie Koten, ja, wie wir es letzten Mal ja bekannt haben, dass er jetzt ja doch gemacht hat.
Zumindest war er dabei, als jemand mal, ja.
Ja, hat zumindest gesehen, dass jemand Menschen koten ja. Auch, ja. Naja, jedenfalls, hier passiert ja schon wieder sowas ganz Menschliches und das ist für mich wichtig, denn klar ist Jesus Gott und Jesus kennt auch vieles, aber andererseits, Jesus deutet auch immer wieder an, dass er vor allem den Willen des Herrn kennt. Und das ist ja etwas, was ja uns ganz eng mit Jesus verbindet, uns Christen. Umso mehr wir uns mit Gott auseinandersetzen, umso mehr können wir den Willen kennen. Andererseits weiß auch keiner von uns, was die Zukunft tut. Und es bedeutet auch, dass jeder von uns lernt. Und der Jesus, der Mensch, der ganz Mensch, ist halt auch ein ganzer Mensch und ist halt auch ein Mensch, der anderen auf Augenhöhe begegnet. Und eben dieser Frau, die eine Diskussion mit ihm führt, die diese Frau gewinnt. Ja. Und das ist wunderbar.
Ja, das ist ja aber auch der Witz daran, an der Aussage, dass Jesus ganzer Gott und ganzer Mensch ist. Ja? Nicht irgendwie 50-50 oder so. Und dann kannst du mal gucken, ja, hier verhält er sich eher menschlich. Na, da hat er wohl gerade mal kurz, war der Heilige Geist auf Reisen oder so, ja. Jesus ist nach Tyrus gegangen, der Heilige Geist hat sich gesagt, ich mach ein bisschen Urlaub, ja, vertreib ein paar Dämonen woanders oder so. Ja. Nee, das ist zusammen, ja, in einer Person zusammengeflossen und eben beides 100% da. Ja, schön finde ich das, was Luther dazu sagt, ja, zu dieser Frage, wie soll man sich Gott gegenüber verhalten, wenn man ein Problem hat, ja, wenn man was hat, wo man leidet, wie die Frau jetzt hier ihre Tochter, der von einem Dämon besessen ist. Und dann sagt Luther, dann musst du halt Gott überreden, ja? Du musst knallhart ihn von deiner Position überzeugen und du musst dich zur Not an Gott dranhängen und nicht mehr loslassen und dich von ihm durch die Gegend schleifen lassen, bis er endlich sagt, na gut, zumindest weil du so nervig bist, folge ich deinem Gebet. So, ja. Das ist die Art, wie Luther damit umgeht. Und das finde ich schön, weil das ist eine Stelle, in der das hier im Markus-Evangelium so ähnlich ist. Ja, die Frau, die lässt halt nicht locker. Und ach Quatsch, diese ganze Allmachtsdebatte, ja, das ist dieses starre Gottesbild, ja, der große Gott, den wir uns jetzt philosophisch so und so vorstellen, der kann doch nicht. Ja, aber er wollte, ja, hat er halt gemacht. Und ja. Jesus guckt die Frau an, ja, und wenn man diesen Allwissenheitsgedanken damit reinnehmen will, okay, dann sieht er sie halt und denkt sich, boah, geil, ey, die wollte ich schon immer mal treffen, ja, und ich bin echt gespannt, wie sie jetzt auf meine Frage antwortet. Und ich weiß, dass sie eine gute Antwort hat, ja. Jesus spielt mit sich selber verstecken und ach ja, schön. Gut, dass ich mir nicht vorher überlegt habe, was sie sagen würde und freut sich dann einfach so. Also er kennt doch die Leute und das ist cool.
Ja, und es beschreibt halt auch das, was ja Luther, wenn du schon von Luther sprichst, ja, fiel mir da gerade ein, dass halt auch die Sache passiert, weil sie halt glaubt, dass er das tut, ne? Dass halt tatsächlich hier der Glaube schon wieder diesen Willen bewegt, so. Diese Zuversicht, dass dieser Rabbi, der einen Scheiß mit ihr zu tun hat, diese Frau, diese so maximal überhaupt nicht würdige, die sich da vor ihn stellt, total davon überzeugt ist, ja, dass er das kann. Ja. Ja, du kannst das und ich bequatsch dich jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass du jetzt hier nicht weggehst, bevor das passiert ist. Und Jesus spielt da mit, ja, macht da mit und das bedeutet, dass halt der Glaube eines Heiden einen Berg versetzt hat. Und das ist der Shit der Geschichte.
Naja, und das Verrückte ist ja, sie hat sich ja nicht hingesetzt und sich so gedacht, also so neuzeitlich, ne, was wäre für mich so glaubensmäßig gut, wo könnte ich jetzt mal Hilfe bekommen und was würde in mein Weltbild passen. Die hat einfach jetzt nur gedacht, okay, da kommt ein Typ, vielleicht die letzte Chance, ich gehe hin und ich bleib dran. Das ist ja jetzt ja kein großer spezieller Glaube, ja? Ist keine große Theologie, ist keine große Lehre, ist kein großes, ich erwarte das und das und das und das, sondern die Frau kann ja gar nichts für ihren Glauben. Die muss es glauben. Das kommt aus ihr raus. Und den Glauben und dass sie da dran bleibt, den lobt Jesus, ne? Ja, nicht weil sie irgendwie jetzt besonders schlau war und Jesus sagt quasi, oh, du hast den richtigen Rabbi gefunden. Hey. Richtig gut. Hier hast du meine Visitenkarte, falls du mal was brauchst. Sondern die ist halt in Not. Und ich glaube, das ist durchaus auch ein Fünkchen Wahrheit, warum Leute eher zu Gott bzw. zu Jesus finden, wenn sie in Not sind, weil sie ihn einfach glauben. Weil sie nicht den ganzen Kram von irgendwelchen theoretischen Problemen, ja, wie kann das mit Gottes Allmacht denn sein oder warum hat Gott das zugelassen oder sowas, haben, sondern einfach wissen, sie brauchen ihn. Das ist viel direkter, dann sich zu ihm hinzustürzen. Und einfach zu sagen, ich brauch dich. Und ich brauch dich wirklich. Auch wenn du jetzt sagst, du kannst gerade nicht.
Ja, und das ist total wichtig an der Stelle, weil klar, ich könnte jetzt nämlich auch wieder da sitzen und sagen, ja, aber weißt du, Gott heilt ja dann doch nicht. Wir hatten ja schon mal dieses Thema. Aber wo du nämlich sagst, die Frau weiß, dass sie ihn braucht. Und das ist nämlich etwas, was ich persönlich immer wieder feststelle bei mir. Wenn ich bete, weil ich irgendwie was brauche und dann, also wenn es mir wirklich schlecht geht oder wenn ich jemanden treffe, den es wirklich schlecht geht und man wirklich darüber redet, so hey, kann ich für dich beten? Da sind die Menschen durchaus bereit, für sich beten zu lassen. Da kann ja nicht schaden, ist ja quasi die Aussage. Stimmt, schaden kann es wahrscheinlich wirklich nicht. Aber der Punkt ist, das Herz muss halt bewegt sein und das Herz, darum geht es, zu erkennen, dass man wirklich sich auf, also dass man auf die Gunst des Herrn angewiesen ist und dass man ihn braucht. Und ich glaube, da haben viele Menschen, und das ist vielleicht eine heftige Aussage, und dafür kann man mich gerne dissen, das machen sie nicht. Das glauben sie auch nicht. Ja. Und ich glaube, dass vielen Menschen, und ich sage garantiert nicht alle, ich bin davon überzeugt, dass es nicht für jeden gilt, aber viele Menschen deswegen auch nichts erfahren im Gebet, weil sie gar nicht begreifen, dass sie Gott nicht wollen. Dass sie ihn vielleicht auch nicht brauchen. So klar brauchen wir alle Gott, aber es ist ja immer so eine Frage, was tatsächlich am Ende zutiefst in deinem Herzen los ist. Und das ist halt schwierig. Und na klar ist es schwer, wenn wir gerade in so einer Zeit leben, in der wir ganz große Schwierigkeiten haben, überhaupt zu erforschen, was wir wollen. Ja, da will ich auch nicht sagen, dass wir das leichter haben. Ich glaube, wir haben es sogar heute schwerer als Menschen damals, wenn wir ihnen so zugeballert sind. Was will ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ja, arbeiten, Geld verdienen und meinen Kopf unten halten. Klar, aber das ist halt schwierig. Ich gebe es ja zu. Und am Ende kenne ich genug Leute, ja, die Gott brauchen, die das wissen. Und wo man dann sich fragt, ja, warum hilft er denn nicht? Ja. Ich werde mich nicht aus dem Fenster nehmen und sagen, Ja, weil du Gott in Wirklichkeit doch nicht willst, sondern das ist immer noch schwierig, ja. Und das ist eine Stelle, wo man dann am Ende immer noch sagen muss, boah, Jesus, das ist so abgefuckt, ja. Da ist da diese eine Frau und was hat die denn jetzt schon wieder, was ich nicht habe? Was kann ich also, Lukas? Oder was kannst du aus dieser Geschichte lernen, was am Ende tatsächlich griffig ist im 21. Jahrhundert?
Ja, eine Sache ist, wenn du Not hast, stürz dich hin, ja, und wachs und denk nicht erst, naja, gibt es diesen Gott überhaupt oder so? Die ganzen Fragen sind doch scheißegal, wenn es wirklich dringend ist und wenn du wirklich Not hast. Scheiß auf die Fragen, würde ich als eine Sache sagen.
Ja, ja, ich höre dir zu, ich bin gespannt, weil es klang ja wie ein Satz, der noch nicht zu Ende ist.
Und Scheiß auf die Fragen ist doch ein guter Satz.
Ach so, ja, scheiß auf die Fragen, ja, genau. Und bleib dran.
Bleib dran, also lass dich nicht nach dem ersten Gebet sozusagen wieder abbringen, oder was meinst du?
Ja, genau. Weil was man nicht bei dieser Geschichte sieht, ich bin mir sicher, die Frau hat nicht das erste Mal irgendeinen Gott gebeten, dass er hilft. Und wenn wir es richtig verstehen, dann erfahren wir später von Paulus noch, dass es ja wohl einen unbekannten Gott gibt, den die Menschen auch irgendwie angebetet haben und so weiter. Und ich stelle jetzt mal eine wilde These auf. Es könnte sein, dass diese Frau einfach auch zu diesem, natürlich auch zu diesem unbekannten Gott gebetet hat, ihr doch bitte zu helfen. Wir wissen nicht, wie lange. Wir wissen nicht, was dieses Kind hat. Das muss furchtbar sein, egal was es ist. Aber sie ist dran geblieben. Und dann, als sich eine Gelegenheit ergeben hat, etwas sehr Ungewöhnliches in ihrem Glauben zu tun, und zwar als Frau zu einem jüdischen Mann zu gehen, dann hat sie es getan. Ja. Und als sie abgelehnt wurde, hat sie diese Ablehnung aufgenommen und gehört und hat sich trotzdem hingestellt in ihrer Verzweiflung und weiter gebeten.
Ja.
Also sie hat eigentlich mehrfach eine Schmerzgrenze überwunden. Und das ist, glaube ich, etwas, da müssen wir Betenden, ich sag mir das selber, da müssen wir betenden Menschen Schmerzgrenzen bereit sein zu überwinden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, boah, braucht Gott das, ja, dass ich auch noch Schmerzgrenzen überwinde? Ist es doch der Tyrann aus dem AT? Ja, ist er, aber der ich Tyrann glaube, dass es Gott AT. Nicht braucht.
Ach, Simon, ey, schon wieder so eine unhaltbare Aussage.
Ja, geil, ne? Aber ich glaube auch nicht, dass Gott es braucht. Ich glaube, dass du oder ich das brauche. Und zwar nicht, weil es sonst nicht anders geht, sondern weil man mit dem Gebet sein Herz erforscht. Weil man mit dem Gebet auch wirklich erforscht, was einem wirklich wichtig ist. Und da merke ich selber ganz oft, vieles ist mir gar nicht wichtig, obwohl ich es denke.
Ja, also ja, es ist ein guter Punkt, um das nachzuvollziehen. Und gleichzeitig denke ich an der Stelle, ach, ist doch scheißegal, ob Gott das braucht oder ob ich das brauche. Weißt du, wenn du Not hast oder wenn du Hoffnung brauchst, ja, dann scheiß auf deine Theologie, scheiß auf deine Theorie, scheiß auf deine Meinung, wie Gott ist. Du kannst dich nur an ihn dranhängen, ja? Häng dich an ihn ran, greif ihn und lass dich von ihm durch die Gegend schleifen, dass er, wie der Richter in dieser einen Geschichte aus den Evangelien, dann irgendwann sagt, ja, aber weil diese scheiß Witwe mich nicht in Ruhe lässt, dann werde ich ungerechter Richter doch noch ein gerechtes Urteil sprechen, ja? Weil es mich so nervt. Und ja, dann nervt Gott doch einfach. Selbst wenn Gott absolut bescheuert ist in deinen Augen, dann nervt ihn doch einfach, ja? Und man sieht an dieser Frau, dass Jesus Nerven geil ist. Es bringt was und es ist gut. Und das ist scheißegal, ob das theologisch richtig ist.
Ja, sehe ich auch so. Ich habe manchmal das Gefühl, die Zeit der kontroversen Bibelstellen ist bei uns auch vorbei. Aber ja, ja.
Entweder ich werde zu radikal oder du wirst zu liberal. Ich weiß auch nicht. Naja, wir werden mal sehen.
Nee, kommt ja noch. Kommt ja noch. Ja, also was ist die Moral der Geschichte?
Scheiß auf deine Fragen.
Ja, verdammt genau. Nochmal.
Und zur Not sag doch einfach, du spast, wenn du es scheiße findest, was man sagt. Ich glaube, damit wäre die Frau nicht durchgekommen. Sie hätte noch begründen müssen, was sie damit meint und worauf sie Hilfe braucht.
Mit du spast?
Sonst wäre Jesus wahrscheinlich auch einfach nur aus der Bahn ausgestiegen. Und hätte gesagt, du hast es verstanden. Okay. Ja, und die Frau geht in ihr Haus, findet das Kind auf dem Bett liegen und merkt, der Dämon ist ausgefahren. Und da hat sie erst die Bestätigung. Sie glaubt es schon, dass er das tun kann, bevor es passiert ist. Und dann ist Jesus danach, wie wir es demnächst anschauen werden, wieder woanders unterwegs, ja. Also bei der Frau ist jetzt nicht berichtet, dass sie durch die Gegend rannte und erzählte von diesem Rabbi und sagte, ihr müsst ihn alle kennenlernen oder sowas. Diese Zeit ist noch nicht gekommen im Markus-Evangelium. Noch ist es nicht so weit, dass die Heiden in großflächiger Breite Informationen bekommen über Jesus und alle ihm hinterherrennen, so wie das die Juden in Galiläa tun, die Leute auf dem Dorf. Noch ist diese Zeit nicht angebrochen, aber sie wird kommen.
Jawohl, ja.
Teaser. Bis dahin ist für diese Folge erstmal
das Ende.
Herzlichen Dank für eure Kommentare. Dafür, dass ihr euch so viel Zeit nehmt, die ihr schreibt und die ihr über uns sprecht auf Twitter und Facebook und in den ganzen anderen Sektionen, die es so gibt. Und da fiel mir da noch so ein Kommentar zu auf. Es gab tatsächlich die Bitte, dass wir doch bitte T-Shirts produzieren. Ja, ich bin dabei, mir darüber Gedanken zu machen, wie man das anstellen kann. Aber so wie der Lukas bin ich auch in meiner Abschlussarbeitsphase und gleichzeitig gehe ich auch noch arbeiten. Aber ich bin dran, versprochen.
Ja, wir freuen uns über weitere Nachrichten von euch. Schreibt uns gerne, wenn ihr mögt, auch per E-Mail an info@offenpodcast.de oder Kommentar auf der Seite. Wir freuen uns auch weiterhin über gute Bewertungen auf euren Podcatchern oder bei iTunes. Die Probleme mit der iTunes-App und der Podcast-Verfügbarkeit versuchen wir zu beheben. Da sind wir gerade dran. Genau. Cool, dass ihr dabei seid.
Sollte euch das zum Beispiel gar nicht gelingen zu bewerten, weil ihr überhaupt gar keine Plattform zur Bewertung benutzt. Ihr könnt natürlich auch in eurer Freizeit über uns sprechen. Das ist die beste Bewertung, die es gibt.
Genau, Simon, da hast du recht. Und schließlich freuen wir uns über alle Unterstützung von euch über Flatter und PayPal, wenn ihr uns unterstützen mögt. Wir sind gerade dabei, einen neuen Server einzurichten, damit unser Podcast besser verfügbar ist. Wer von euch sich gerne daran beteiligen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Vielen Dank für alles, was ihr uns gebt an Zuhören, an Kommentieren und an Flatter und PayPal-Beiträgen. Gut, dann war's diese Woche. Wieder vorbei. Der Montag hat gerade begonnen. Die Arbeitszeit naht für die meisten. Da können wir euch nur eines raten.
Bleibt der Typ!